Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Hillversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Hillversity Podcasts Die Macht der Epigenetik. Heute habe ich Raphael Bremer zu Gast. Raphael, du bildest Menschen im Bereich NLP aus, NLP-Coaches. Das ist so deine Expertise. Und ja, ich finde es spannend. Wir werden uns diesem Thema mal tiefer widmen in diesem Podcast. Mich würde im ersten Schritt interessieren, wer bist du, was ist dein Hintergrund und was hat dich zu diesem Thema gebracht?
Ja, vielen Dank, Timo. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann. Ich freue mich sehr, an diesem Podcast teilnehmen zu dürfen und finde es auch sehr spannend, was ihr an Arbeit leistet, eben halt auch eine Vision nach außen zu tragen. Und so ähnlich ist es bei mir auch. Ich bin seit 2003 im Bereich Persönlichkeitsentwicklung tätig. Ursprünglich bin ich dazu gekommen, ganz normal über diesen klassischen Sales-Bereich, also Verkaufstrainings. Das hat mich damals schon interessiert und auch fasziniert, eben halt, was mit Sprache alles erreicht werden kann. Und habe mich dann eben letztendlich in vielen Bereichen ausbilden lassen. Und du hast es gerade schon angesprochen, NLP ist ein Thema, das ich ausbilde, schon seit sehr langer Zeit. Ich bin aber auch eben halt genauso im Bereich Systemik ausgebildet. Das heißt also, ich bilde auch Menschen als systemische Coaches aus. Ich bilde Menschen als NLP-Trainer, NLP-Coaches aus. Ich bin in vielen Bereichen tätig, weil ich einfach das Feld der Persönlichkeitsentwicklung, so ähnlich wie ihr eben halt auch, aber auf einen ganz anderen Sektor natürlich eben halt auch fokussiert, ist der Bereich der Persönlichkeitsentwicklung für mich ein ganz besonderer, weil es darum geht, Menschen eben halt im Endeffekt dabei zu unterstützen, mehr für sich selbst und andere Menschen im positiven Sinne zu erreichen. Und mir ist da eben halt immer sehr, sehr wichtig, dieses Thema des Win-Win-Prinzips. Das heißt also, wenn wir mit Menschen kommunizieren, dass wir eine wertschätzende Kommunikation mit anderen Menschen pflegen, weil wir auch eine Verantwortung nicht nur für uns selbst haben im Umgang, sondern eben halt auch gerade im Umgang mit anderen Menschen. Und wie schnell können wir Menschen mit Worten verletzen oder auch eben halt mit anderen Dingen, die wir sagen? Und ich finde, dafür mehr Bewusstsein zu haben, ist ein wesentlicher Punkt. Und meine Vision ist es eben halt, die wertschätzende Kommunikation für alle Menschen, die daran Interesse haben, zugänglich zu machen. Ich arbeite viel mit Lehrerinnen und Lehrern, mit Schulkindern. Ich arbeite mit Einzelpersonen, die ins Coaching zu mir kommen oder sich auch bei mir ausbilden lassen. Mit Unternehmen, wo es eben halt auch ums betriebliche Gesundheitsmanagement geht und vieles, vieles mehr. Und Basis dessen ist eben halt wirklich so die wertschätzende Kommunikation. Und das habe ich als Vision schon 2013 gehabt, da eben selbstständig sein zu wollen und mit Menschen in ganz Deutschland und Europa zusammenarbeiten zu dürfen.
Spannend. Ja, dieses Thema wertschätzende Kommunikation, was du gerade angesprochen hast, mich würde mal interessieren, wie gehst du daran? Weil wir können ja sagen, einmal kann man, gibt's vielleicht Frameworks und so kann ich kommunizieren, ja, aber wenn ich jetzt einfach eine Methode anwende, heißt es ja nicht, dass ich die verinnerliche. Und gleichzeitig auf der anderen Seite hast du das Thema Persönlichkeitsentwicklung angesprochen. Und da würde es mich mal interessieren, wie hängt das zusammen? Wie verbindest du das, so dass wir wirklich auch diese wertschätzende Kommunikation so verinnerlichen, dass wir sie, sage ich mal, auch in Momenten, wo wir gestresst sind oder getriggert sind, auch etablieren oder trotzdem anwenden können?
Ja. Gute Frage, vielen Dank dafür, Timo. Ja, der wichtigste Punkt ist eben halt letztendlich, es gibt ja viele Trainings, viele Ausbildungen, die sehr stark verhaltensbasiert sind. Das heißt also, das bedeutet, es gibt bestimmte To-Dos, das heißt also, mach genau dies, dann hast du dieses Ergebnis und mach genau das, dann hast du jenes Ergebnis. Und gerade meine Arbeit fokussiert sich sehr stark darauf, an der inneren Haltung, an der inneren Einstellung mit Menschen gemeinsam arbeiten zu können und auch zu dürfen, um erst einmal mehr Klarheit für sich selber zu haben. Und du hast gerade was ganz Wichtiges gefragt aus meiner Sicht heraus. Wie können wir damit umgehen? Und das heißt also erst einmal mehr Bewusstseinsklarheit für sich und die eigenen Prozesse des Denkens und des Handelns zu haben. Denn es ist ja so, der Zusammenhang ist immer Denken, Fühlen, Handeln. So, das heißt also, wir durchlaufen diese Prozesse wechselseitig, immer wieder, immer wieder. Die Handlung hat nachher ein Denken zur Folge und so weiter. Und sich der eigenen mentalen Prozesse und Abläufe in uns selbst bewusst zu werden und auch die Muster bei anderen Menschen erkennen zu können, ist ein wesentlicher Schritt. Das heißt also, welche Muster laufen bei mir und welche Muster laufen bei meinem Gegenüber? dann im Endeffekt auch sehr stark damit verbunden, den anderen Menschen erst einmal in seinem Sein zu wertschätzen, wie der Mensch erst einmal ist, mit dem ich zu tun habe. Das heißt, du hast stressige Situationen angesprochen. Und das sind ja Trigger, die wir im Außen erleben, die aber im Endeffekt Prozesse in uns selber antriggern. Und das heißt also, etwas, das in meiner Timeline in der Vergangenheit irgendwo angelegt ist, heißt, ich habe irgendeinen erfahrungsbasierten Wert in mir und jetzt passiert etwas durch das Verhalten von außen und das triggert in mir etwas an auf meiner Timeline. Und wenn ich dessen mir bewusst bin, kann ich mit mir selbst ganz anders umgehen und feststellen, dass das, was im Außen passiert, aber eigentlich immer eine rückbezügliche Wirkung auf das Innen hat. Und das ist eben halt hochspannend, genau das für sich zu erreichen, mehr Klarheit für die Prozesse zu haben und dadurch eben halt wesentlich mehr Abstand nehmen zu können, wenn das gewünscht ist, in den unterschiedlichsten Situationen und dadurch eben halt auch die eigene Resilienz zu fördern.
Genau, du hast davon gesprochen, dass es in unserem Leben verschiedene Erfahrungen gibt, die uns prägen können. Und mich hätte mal so im ersten Schritt interessiert, wie unterstützt du Menschen dabei oder vielleicht auch in deiner eigenen Geschichte? Wie bist du dazu gekommen, dir bewusst darüber zu werden, welche Erfahrungen das waren und wie sie dich auch geprägt haben? Also was sind da so Möglichkeiten da, dieses Bewusstsein zu entwickeln?
Ja, ich habe ja nun das Vergnügen gehabt, bei euch 2022 die Ausbildung zum Epigenetik-Coach machen zu dürfen, die ich sehr gut gefunden habe und viele wichtige, wertvolle Elemente auch dort eben halt nochmal zusätzlich neu und auch auf einer anderen Ebene kennenlernen zu dürfen. Und ich habe gesehen, ihr habt ja auch die Timeline-Arbeit zu einem gewissen Teil in eure Arbeit integriert. Und Menschen beispielsweise lernen bei mir eben halt erst einmal, was für ein Timeline-Typ sind sie und welche einzelnen Punkte sind auf der Timeline tatsächlich angeordnet. Das ist so ähnlich wie eine Wäscheschnur, die wir uns vorstellen können. Und an jeder Klammer hängt irgendwie irgendein Ereignis. Und in einem Coaching oder auch in einer Ausbildung mit mir erfahren Menschen eben halt, welche Ereignisse an ihrer Timeline, Wäscheleine sozusagen aufgehängt sind. Und sie können eben halt dieses Element nehmen und das nochmal ganz anders betrachten, weil mit diesen verschiedenen Triggern oder auch Anhaltspunkte auf der Timeline sind auch entweder Ressourcen verbunden oder aber auch verloren gegangene Ressourcen. Und in der Arbeit mit mir bekommen Menschen die Möglichkeit, an diesen Punkt auf der Timeline zurückzugehen, diese Ressourcen wieder zugänglich zu machen, um sie dann im Hier und Jetzt auch wiederum einsetzen zu können. Das heißt eben halt, das ist ein wesentlicher Teil meiner Arbeit, unter anderem in den Ausbildungen, aber auch, wenn es situativ gefordert und auch gewünscht ist, in der Arbeit im Coaching mit mir.
Okay, spannend. Das heißt wirklich, zu den Ereignissen zu gehen, sie zu verstehen und zu schauen, okay, welche Ressourcen habe ich auch daraus entwickelt? Und manche Ressourcen bin ich vielleicht auch noch gar nicht bewusst, ja, wenn ich diese Übung mache oder das, bevor ich mache.
Korrekt, ganz genau, weil eine Grundannahme im NLP heißt beispielsweise, jede Ressource für jede gewünschte Veränderung besitzt der Mensch bereits von Geburt an. Die Grundannahme im NLP und auch aus der humanistischen Psychologie heraus ist im Endeffekt eben halt auch, das geht auch so ein wenig zurück auf Carl Rogers und viele andere, dass eben halt erstens der Klient der Spezialist für seine Problematik ist und eben halt auch letztendlich, dass alle Ressourcen irgendwann mal da gewesen sind, aber wir aufgrund von verschiedenen historischen Prägungen aus unserer Ursprungsfamilie oder über die Sozialisierung heraus eben halt bestimmte einschneidende Erlebnisse haben und dadurch den Zugang zu unseren Ressourcen verlieren. Ich würde das gerne an einem Beispiel, wenn du erlaubst, kurz erklären. Ich habe selber von meinem Vater einige historische Prägungen mitbekommen und ich habe meinen Vater wirklich sehr geliebt und er hat einige Dinge an mich mitgegeben, aber auf unbewusster Ebene, die für mich eben halt gerade in der Phase der Prägung von 0 bis 7 Jahren eine relevante Rolle gespielt haben. Und ein Punkt ist, dass er mir etwas mitgegeben hat, das Klaustrophobie ist. Ich konnte also wirklich bis zu meinem jungen Erwachsenenalter, ich konnte in keine Telefonzelle, das war damals in den 80er, 90er Jahren ja noch so ein Ding, wir haben Telefonzellen benutzt, wenn wir uns anrufen wollten. Und ich konnte auch in keine Telefonzelle gehen und auch in keinen Fahrstuhl steigen. Und das war eine tolle Geschichte. Ein Freund von mir hat in einem Hochhaus im 11. Stock gelebt und meine Freunde sind mit dem Fahrstuhl hochgefahren und ich habe immer erst eine Zeit gebraucht, um diese ganzen Stockwerke eben letztendlich dann auch hochzulaufen. Und wenn ich oben ankam, wollten die dann schon los in die Disco oder in den Club und ich durfte wieder runterlaufen. Und irgendwann habe ich festgestellt, okay gut, ich würde gerne erfahren wollen, wo das herkommt. Und in meiner damaligen NLP-Ausbildung konnte ich dieses Thema genauer beleuchten. Und ich habe festgestellt, dass durch dieses Thema meines Vaters, das er unbewusst an mich übertragen hat, eine Ressource verloren gegangen ist, nämlich die, dass ich in engen Räumen angstfrei sein kann. Und ich habe dann festgestellt, okay, in dem Moment, wo ich mir das Thema dort näher angeguckt habe, konnte ich das für mich lösen und damit auch, es ist ja so, wir haben Ereignisse auf unserer Timeline und damit verbunden sind auch Glaubenssätze, die wir daraus generiert haben, die uns auch ein Leben lang begleiten, die sogar eine epigenetische Wirkung haben können, aber das wirst du viel besser wissen, als ich es jemals erklären kann. Und das eben halt zu finden und andere Glaubenssätze zu generieren, die mit diesem Ursprungsereignis zusammenhängen, ermöglicht eben halt genau diese Barriere aufzulösen und dann wieder diese Ressourcen zurückzubekommen oder eben halt auch neue zu bekommen, wie du es richtig gesagt hast. Ja.
Finde ich schön, was du geschildert hast. Also wirklich diese Grundeinstellung, wir haben alle Ressourcen in uns und im Prinzip, wie du gerade gesagt hast, es gibt Ereignisse oder Dinge, die wir vielleicht auch mitbekommen haben von Eltern, die diese Verbindung zu dieser Ressource oder auch zu mehreren Ressourcen kappen und im Prinzip geht es darum, diese Verbindung wieder aufzubauen, diese Ressourcen wieder zu etablieren. Finde ich ein schönes Bild. Ja. Würde auch, und da sind wir wieder bei der wertschätzenden Kommunikation, wenn wir diese Einstellung, sage ich mal, in der Gesellschaft hätten, würden die Menschen wahrscheinlich auch nochmal ganz anders miteinander umgehen und sich vielleicht auch viel mehr unterstützen und fördern. Ja. Was ich spannend finde, du hast jetzt eben auch schon öfter das Wort NLP in den Mund genommen. Ich denke, viele kennen es, aber vielleicht auch nicht alle. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erklären, was ist der Hintergrund von NLP und vor allem, was hat oder was motiviert dich, wirklich in NLP so tief einzusteigen und Menschen auch auf diesem Weg zu unterstützen?
Auch eine sehr gute Frage. Vielen Dank dafür. Wenn du erlaubst, diese Antwort wird wahrscheinlich ein wenig länger dauern. Unterbrich mich gerne gleich, falls es zu lang wird und ich in Schwafeln übergehe. Aber ich möchte das gerne beantworten, weil es eine super wichtige Frage ist. Ich bin 2011 zum NLP gekommen. Ich habe viele Bereiche seit 2003 in der Weiterbildung besucht und habe pro Jahr 3 Weiterbildungen, die ich eben halt besuche, um mein Wissen eben halt auch auf dem Laufenden zu halten. 2011 kam ich zum NLP und ich wusste gar nicht, worauf ich mich da einlasse. Ich habe viele Aussagen über NLP gehört, einige sind wahr, einige sind unwahr und natürlich haftet auch NLP, erstmal ist es ja der Bereich des sogenannten neurolinguistischen Programmierens. Dieses P ist das, was viele manchmal assoziieren mit, aus mir wird etwas gemacht, wenn jemand NLP beherrscht, was ich nicht möchte. Das respektiere ich und ich verstehe diese Denkweise. Ich würde gerne beleuchten, dieses P kommt aus den 70er Jahren, weil Richard Bandler und John Grinder kommen ja aus den 70er Jahren, die das entwickelt haben und der eine hat sich eben halt mit Computern und Mathematik beschäftigt und der andere mit Linguistik. Und das P haben sie einfach aus der Computersprache übernommen. Wenn ein Computerprogramm einwandfrei ist und durchläuft, dann ist es perfekt. Ne? Und da hat man irgendwann das P übernommen. Und das ist eben halt das, was auch so missverständlich ist. Ich habe auch oft gehört, dass NLP eben halt diesen Manipulationscharakter hat. Und ich kann nur eins sagen, ja, es gibt Menschen, die erkannt haben, wie wirkungsvoll NLP ist und es tatsächlich für die eigene Zielsetzung einsetzen, um einen Vorteil anderen Menschen gegenüber zu haben. Das lehne ich komplett ab. Das ist etwas, das ist für mich etwas, das den destruktiven Charakter erfüllt. Und es kommt ursprünglich aus der humanistischen Psychologie heraus. Das heißt also, wir finden ganz viele Methoden im NLP, nämlich unter anderem den Ansatz der Verhaltenstherapie, der humanistischen Psychotherapie und so weiter und so fort. Das sind ganz viele Bereiche, die dort ins NLP mit eingeflossen sind. Und meine Überlegung war, ich wollte etwas Neues kennenlernen und hatte damals meiner Frau gesagt, sie möchte bitte auf mich achten, wenn ich in diese Ausbildung hineingehe, was mit mir passiert. Und wenn sie feststellt, dass ich mich negativ verändern würde, sollte sie mir gleich Bescheid sagen. Und ich habe dann festgestellt, dass diese Ausbildung wirklich etwas sehr Wertvolles sein kann. Und es ist genauso wie diese Geschichte mit dem Hammer. Ich kann ihn benutzen, um einen Nagel in die Wand zu schlagen. Ich kann den Hammer auch benutzen, um andere Menschen zu verletzen. Also geht damit auch ein großer Aspekt der eigenen Verantwortung anderen Menschen gegenüber auch einher. Und auf kosmischer Ebene, mal ganz ehrlich gesagt, das, was wir rausgeben in die Welt, kommt über das Gesetz der Resonanz irgendwann auch an uns oder zu uns selbst zurück. Das kehrt wie eine Welle über den Ozean zurück zu uns. Und ich habe dann meine Frau immer gefragt, und merkst du irgendetwas? Sie sagt, ja, ich merke etwas. Und ich war früher ein unglaublicher Egoist. Total egoistisch, nur auf meine eigenen Ziele fokussiert. Und ich habe meine Frau früher mal gefragt, wie kannst du das mit einem Menschen wie mir aushalten? Und während ich diese NLP-Ausbildung gemacht habe, habe ich sie dann gefragt, und wie sieht's aus? Ja, es sieht gut aus. Und irgendwann habe ich sie dann gefragt, weil ich diesen Bereich über 7 Jahre durchlaufen habe, habe ich sie dann gefragt, ja, was stellst du denn an mir fest? Und dann sagt sie, ja, du zeigst mir jetzt einen Aspekt, den du anderen Menschen jetzt auch zeigst, weil du dich öffnest Und den habe früher nur ich gesehen. Deswegen habe ich das auch mit dem Egoismus ausgehalten, weil du etwas hast, das du nur mir gezeigt hast. Und nun zeigst du es anderen Menschen. Das heißt, NLP hat mir geholfen, mehr zu mir selbst zu finden und auch den wahren Kern anderen Menschen ohne Angst vor Verletzungen zu zeigen. Und das ist etwas für mich, das ich als sehr wertvoll erachte. Und diese Mission, wenn ich das noch ergänzen darf, was du gesagt hast, ne? Wertschätzende Kommunikation und die Welt zu einem besseren Platz zu machen und jeder Mensch kann einen Beitrag dazu leisten, das ist tatsächlich meine Mission, diesen Aspekt der Kommunikation in die Welt zu tragen. Wenn es gelingt, dass jeder mit einem Menschen nur wertschätzender umgeht, dann geht dieser wiederum wertschätzend mit anderen um. Und das ist dieser Sterneffekt. Und das ist etwas über die Systemik, was ich unwahrscheinlich reizvoll finde, daran teilhaben zu können.
Schön. Ja, toll. Ich glaube, da gehen die Visionen von uns Hand in Hand. Wenn du das so erzählst, wirklich einfach die Gesellschaft ein Stück wertschätzender und bewusster zu machen. Was mich noch interessieren würde, jetzt hast du eben erzählt, NLP hat dir wirklich geholfen, sozusagen auf diesem Weg der Persönlichkeitsentwicklung. Was sind denn so die Grundprinzipien von NLP? Also was sind so die Schwerpunkte? Wie kann ich mir, sag ich mal, ich komme zu einem NLP-Coaching zu dir und wie kann ich mir das Ganze, sag ich mal, im Groben vorstellen? Ja, also was sind da so die Grundprinzipien, mit denen du arbeitest?
Es ist ja so, dass wir bestimmte Verhaltensweisen haben, wenn wir in ein Coaching kommen. Wir möchten uns ganz gerne verändern. Und wir haben bestimmte Verhaltensweisen, mit denen wir leben. Und jetzt möchten wir ganz gerne diese Verhaltensweise ändern. Und diese Verhaltensweise resultieren ja aus einer bestimmten Form des Denkens heraus. Und das wiederum ist glaubenssatzgestützt. Das ist wiederum auch wertegestützt. Und in der Zusammenarbeit mit mir ist es halt so, dass Menschen eben darauf einen Blick werfen können. Das heißt also, die Schwerpunkte, von denen du gerade gesprochen hast, heißt, es geht ja immer auf konditioniertes Verhalten zurück. Und ich muss da an ein Video denken von euch und gerade auch von dem, was du damals in dem Video gesagt hast, das hat mich sehr beeindruckt, dass wir konditionierte Vergangenheit sind. Und das fand ich super interessant, super spannend, weil das auch meine Auffassung ist. Und ich helfe eben halt dabei, auf diese Konditionierungen zu schauen und eben halt diese Konditionierungsmechanismen zu lösen. Das heißt also, im NLP nennen wir das Anker. Das heißt also, alles, was uns irgendwann mal widerfahren ist, ist mal in der Vergangenheit gewesen, hat uns geprägt und das haben wir als Anker sozusagen in uns abgelegt. Also eine Reizreaktionskonditionierung. Und diese Konditionierungsmechanismen halten wir dann irgendwann für wahr und haben die Programmiersprache für diese Konditionierungsmechanismen aber allerdings vergessen. Und ein Schwerpunkt meiner Arbeit unter anderem, nicht nur, aber unter anderem ist, Menschen wieder dahin zu führen, dass sie die Programmiersprache für die Konditionierungsmechanismen neu erlernen, um diese, ja, wenn sie das für sich als sehr stark einschränkend erleben, diese Einschränkungen zu lösen und neue Anker zu installieren, die dann die alten sozusagen ersetzen. Das heißt also, neue Reiz-Reaktionskopplungen zu setzen und auch in Zukunft in der Lage zu sein, dann völlig autark, ohne mich, ohne meine Hilfe, nämlich eben halt neue Tools zu erlernen, um anders mit sich umzugehen und dafür zu sorgen, dass ich etwas nicht ins Unterbewusste schreibe, was Konditionierung ist, sondern eben halt zu sagen, ich möchte das ganz gerne anders ablegen und konditioniere das jetzt selber. Und zwar in der Art und Weise, wie es sinnvoll ist. Das heißt, das ist so einer der Schwerpunkte meiner Arbeit, eben halt neues Verhalten zu ermöglichen, anderes Verhalten, alternatives Verhalten.
Schön, das heißt, wenn ich es richtig verstehe, ich löse einmal alte Konditionierungen, die mir im Weg stehen beispielsweise. Das heißt, ich komme ja gleichzeitig auch so ein bisschen mehr zu meinem inneren Kern, wieder meinem wahren Wesen und kann gleichzeitig aber auch wieder neue Konditionierungen verankern über über NLP beispielsweise.
Ganz genau, richtig, exakt.
Super. Wie ist das denn vielleicht auch für den Zuhörer, Zuhörerin, könnte es ja mal spannend sein. Gibt es Möglichkeiten, NLP auch in meinen Alltag zu integrieren? Also hast du da vielleicht Methoden, Techniken, wie mir NLP helfen kann, vielleicht auch emotional wieder freier zu werden, meine Konditionierungen vielleicht bewusster wahrzunehmen und zu verändern? Also ich weiß ja, ein Coach ist nie ersetzbar, das habe ich selbst die Erfahrung gemacht, aber vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, im Alltag schon mal zu beginnen in den ersten Schritten.
Ja. Also erst einmal, NLP ist grundsätzlich ja nichts Neues, sondern es ist damals in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts ja nur in eine Form gegossen worden. Und man hat eben halt geschaut, was sind erfolgreiche Vorgehensweisen von außergewöhnlichen Persönlichkeiten in der Geschichte. Und NLP arbeitet ja unter anderem mit dem Aspekt der Hypnose und vieles mehr. Familientherapie ist auch noch ein Faktor im NLP. Und Wenn jetzt Menschen eben halt letztendlich interessiert daran sind, wie können sie NLP für sich einsetzen, möchte ich als erstes schon mal den Blick dafür öffnen. Alles um uns herum hat irgendwie mit NLP zu tun. Das heißt also, wir erleben das eigentlich die ganze Zeit und wir setzen es selber auch schon ein. Wir wissen es nur nicht. Und was ich beispielsweise für mich immer positiv einsetze, ist eben halt genau diesen Konditionierungsmechanismus. Das heißt also, NLP arbeitet ja sehr stark mit den fünf Sinnen. Das nennen wir im NLP WAKOK. Und wir können beispielsweise bewusst Anker setzen, wenn wir zum Beispiel eine Präsentation haben oder wir haben etwas, wo wir wissen, wir werden da sehr stark Stress ausgesetzt. Und ich möchte ganz gerne in diesen Situationen sehr gelöst reagieren, dass mich bestimmte Dinge emotional nicht so touchen. Dann kann ich beispielsweise in einer ruhigen Minute mir einfach mal die Zeit nehmen, mich hinsetzen und mal anfangen, bestimmte Dinge zu visualisieren. Das heißt also, ich setze mich hin und fange an, einfach erstmal bestimmte Dinge zu visualisieren. Und gehe auch dann in ein, also positives, es geht darum, positive Assoziationen zu schaffen, in eine positive Visualisierung hineinzugehen und dieses Gefühl wirklich auszukosten. Ich mache das beispielsweise, ich bin Kitesurfer und Wellenreiter. Wenn ich zum Beispiel am Strand bin, dann nehme ich mir mal einen Moment Zeit und nehme wahr, was da wirklich ist. Das kann ich aber auch imaginiert machen. Ich kann mir auch eine Urlaubserinnerung vorrufen und mich wirklich wieder an den Strand oder in die Situation stellen, in der ich mal gewesen bin. Und dann erlebe ich dieses Gefühl erneut. Und dann suche ich mir beispielsweise eine Körperstelle aus, die nicht unbedingt einem normalen Tagesgeschehen ausgesetzt ist. Wie beispielsweise würde ich mir die innere Handfläche aussuchen auf der rechten Seite, dann kann das sein, dass die immer wieder aktiviert wird, indem ich jemandem die Hand gebe. Also ist es ganz gut, wenn man sich eine Körperstelle aussucht, die irgendwo anders liegt, wo nicht jeder sofort drankommt. Und wenn ich dann in diesem positiven Gefühl bin, dann könnte ich eben halt mir diese Stelle, die ich mir vorher ausgesucht habe, in dem Moment, wo ich den reinsten Zustand dieses positivsten Gefühls erlebe, dann an eine Stelle am Körper kinästhetisch ankern, also auf der Haut. Und in dem Moment, wo ich das anker, dann halte ich diese Stelle einen Moment und erlebe diese Situation nochmal mit aller Intensität und allen positiven Gefühlen. Und nachdem ich das getan habe, kann ich mal testen, wenn ich dann mal aufstehe, ich bewege mich noch mal ein bisschen und dann nach einer kurzen Zeit drücke ich genau diese Stelle wieder und dann mal gucken, ob diese Erfahrung dann an dieser Stelle körperlich auch geankert ist. Und das kann helfen, beispielsweise in stressvollen Situationen bestimmte Ressourcen wieder zugänglich zu haben. Ich mache das mit Kindern beispielsweise auch, wenn es darum geht, dass sie Angst haben vor Klassenarbeiten oder Klausuren, dann arbeite ich mit ihnen beispielsweise an einem Ressourcenthema. Das heißt also mit Kindern, die noch sehr jung sind, dann gibt es so einen kleinen Luftballon, der wird mit Reis gefüllt beispielsweise, da ist ein Smiley drauf und dann lässt das Kind mit in der Arbeit mit mir alle positiven Gefühle in diesen Luftballon mit diesem Reis fließen. Und wenn es dann in der Klassenarbeit ist, dann fängt es an, diesen Luftballon zu drücken und kann sich darüber die Ressourcen wieder zurückholen. Und so können wir uns bestimmte Dinge überlegen für den Alltag. Wie können wir uns eben halt selbst wieder daran erinnern? Denn nichts anderes ist das. Ein Anker ist eine Erinnerung. Das haben Menschen mit Stofftieren beispielsweise. Das haben Menschen mit Liedern beispielsweise, wenn sie eben halt im Urlaub ein tolles Lied gehört haben. Dass sie die Kraft und Energie, wenn sie das Lied wieder hören, auch jetzt noch spüren. Und genauso können wir das eben halt positiv für uns einsetzen.
Super, das heißt, es hilft uns beispielsweise auch in stressigen Situationen. Wenn ich so einen Anker gesetzt habe, kann ich ihn sozusagen auslösen und komme dann sehr stark wieder an dieses Gefühl, vielleicht der Entspannung, des Vertrauens, je nachdem, mit was ich assoziiert habe, die Erfahrung, die ich abspeichere.
Korrekt, ja.
Ja, ist ja auch spannend. Ich meine, ist ja im Prinzip, wenn wir das epigenetisch erklären, passiert ja auch auf der Ebene ganz viel im Körper. Das heißt, wenn ich meine, Unterbewusstsein, Bewusstsein, aber Unterbewusstsein kann sozusagen nicht unterscheiden zwischen Realität und Imagination. Und wir sind den Botenstoffen ausgesetzt, in dem Sinne, vielleicht Vertrauen und so weiter, wenn wir so einen Anker etablieren. Und da passiert ja auch epigenetisch ganz viel. Also das ist
Ja.
an sich eine super Möglichkeit. Und spannend finde ich natürlich auch nochmal, wenn du das so erzählst. Wir haben ja vielleicht auch als Zuhörerinnen und Zuhörer viele Coaches, Therapeuten, Ärzte, Ärztinnen. Gerade im Alltag von diesen Menschen, wo wir auch immer mal wieder viel geben und vielleicht auch viel in Situationen sind, wo wir Menschen begleiten, kann ja so ein Anker auch für mich als Coach sehr gut sein. Oder wie ist da deine Erfahrung?
Ja. Das ist sogar essentiell wichtig aus meiner Erfahrung heraus, denn ich habe das früher immer gemerkt, vor Jahren, wenn ich mit Menschen zusammengearbeitet habe, dass ich abends immer sehr erschöpft war und gemerkt habe, boah, Wahnsinn, ich habe immer gegeben, gegeben, gegeben und habe aber für mich nicht auf meinen eigenen Energielevel geachtet. Und irgendwann kam ich dazu, dass ich mir tatsächlich einen Anker gesetzt habe, einen positiven Anker, wo ich gemerkt habe, dass ich darüber, ähnlich wie ein E-Auto, eine positive Energierückgewinnung hatte. Ne? Jedes Mal, wenn ich das Gas loslasse, dann lädt sich der Akku wieder auf. Und das ist für Coaches in der Arbeit sehr wichtig, nämlich darauf zu achten. Dann sind sie nämlich eben halt auch nach Stunden der Arbeit immer noch leistungsfähig und andere werden sie fragen, beispielsweise, wie kannst du nach einem 8-Stunden-Tag, wenn du mit Gruppen arbeitest, jenseits von 20 Teilnehmern, wie kannst du da immer noch diese Energie haben? Ja, die Energie können wir uns eben halt wiederum zugänglich machen, genau über diese Anker. Und das ist eine wesentliche Trainertechnik, beispielsweise, wenn ich Trainer und Coaches ausbilde, dass sie genau diese Basisfähigkeit erlernen oder auch Menschen, die im Coaching zu mir kommen, dass sie für sich eben halt das so nutzen können, dass sie eben halt immer wieder auch wenn sie in der Arbeit sind, eben diese Kraft auch zurückbekommen.
Ja, das ist eine schöne Möglichkeit. Und gerade wenn wir so rausschauen, im Bereich von helfenden Berufen, unterstützenden Berufen, ist es ja ein sehr, sehr großes Thema, dass wir sehr viel geben und immer wirklich so auf diesen eigenen Energiehaushalt schauen müssen.
Genau.
Was vielleicht noch spannend wäre, auch für die Zuhörer, Zuhörerinnen, hast du vielleicht so eine Geschichte von einem Klienten, einer Klientin aus der Praxis, wo du NLP eingesetzt hast, was wirklich zu vielleicht auch größeren Veränderungen geführt hat? Gibt es da was, was du vielleicht nochmal anonymisiert mitgeben kannst?
Ja, ich habe ein Beispiel. Ich habe mit einem Klienten zusammengearbeitet, der mich konsultiert hat, nachdem er ein sehr starkes gesundheitliches Thema hatte. Und er hatte mich konsultiert, weil er Angst vor der Zukunft hat. Und er hat festgestellt, dass er plötzlich, also dieser Mensch ist um die 40 Jahre und er hatte ein gesundheitliches Ereignis, wo er dann im Endeffekt Angst vor der Zukunft hatte und gesagt hat, na ja, ich werde sowieso nicht mehr lange leben. Ich werde sowieso nicht mehr lange leben. Das hat er sich mantramäßig auch immer wieder gesagt nach diesem gesundheitlichen Ereignis. Und wir haben dann zusammengearbeitet und haben tatsächlich eine Timeline-Arbeit gemacht. Ich habe ihn gebeten, mal seine Timeline aufzuzeichnen. Also ich habe ihn geführt durch Vergangenheitsereignisse, dann in die Gegenwart, dann in die Zukunft. Und er sollte diese einzelnen Punkte in der Station seines Lebens auf einem Blatt Papier aufzeichnen in verschiedenen Perspektiven. Und unsere Timeline ist nicht nur ein Strich, den wir machen, sondern unsere Timeline ist nach bestimmten Kriterien auch letztendlich aufgebaut. Nämlich, die hat eine bestimmte Struktur, die hat ein bestimmtes Aussehen, die kann auch unter Umständen einen gewissen Geruch oder ein gewisses Gefühl haben, einen besonderen Klang haben. Bei dem einen klingt sie wie so ein Stromkabel, bei dem anderen ist sie eher ruhig, bei dem einen sieht sie aus wie ein Tau oder was weiß ich. Und wir haben uns eben halt in der Zusammenarbeit, hat er sich seine Timeline anschauen können. Und diese Timeline ging bei ihm in die Zukunft, ging sie wie so ein Korkenzieher nach oben. Das heißt also, er konnte die Vergangenheit sehr gut sehen, die lag hinter ihm und die Zukunft konnte er aber nicht mehr sehen. Und diese Timeline machte einen Knick nach oben und drehte sich auch letztendlich wie so ein Korkenzieher nach oben. Und in der Zusammenarbeit mit mir habe ich ihn gebeten, er soll mal anfangen, diese Kriterien seiner Zeitlinie zu verändern. Und er hat das tatsächlich getan. Und plötzlich kippte diese Timeline nach vorne um, schlug einmal auf den Boden auf, machte ein ganz bestimmtes Geräusch und ging dann schnurgerade nach vorne. Und er sagt, jetzt kann ich mich plötzlich wieder sehen, wie ein alten Mann, irgendwie mit 70, 75, wie ich das mache, was ich im Leben gerne machen möchte. Und kriege ich jetzt auch noch einen Knoten, also wirklich einen Kloß im Hals, weil ich so glücklich darüber war, dass er für sich auch diese Kraft wieder zurückbekommen hat. Und er sagt, und ich sehe jetzt viel positiver in die Zukunft. Das waren zwei, drei Sitzungen, die wir hatten. Und danach hatte er tatsächlich wieder eine sehr positive, assoziierte Zukunftsperspektive, wo ich glücklich war, ihn, diesen Menschen auf seinen Weg zu begleiten, wieder eben halt eine positive Zukunftsperspektive zu entwickeln. Und das ist eines von ganz vielen Aspekten, wo ich sage, ja, das ist genau die Arbeit mit Menschen, die ich mir immer für mein Leben vorgestellt habe, dass ich daran teilhaben darf.
Schön. Also du hast ihn wirklich wieder mit dieser Ressource verbunden, sich ein Bild von ein positives Bild der eigenen Zukunft machen zu können. Und die hat sozusagen gefehlt, war getrennt oder abgeschnitten. Ja.
Genau.
Wow. Ja, schön. Danke einmal für die Inspiration auch oder für die Geschichte. Was jetzt vielleicht auch noch interessant ist, gerade für Menschen, die vielleicht auch schon coachen oder die schon im Bereich sind, aber vielleicht auch nicht. Ist NLP, eine NLP-Ausbildung auch eine gute Ergänzung, wenn ich schon coache? Vielleicht gibt es auch systemisches Coaching. Wir haben natürlich eine Coaching-Ausbildung und so weiter. Also ist es ein gutes ergänzendes Tool? Ist es was oder ist es eher so ein Basistool, was ich erstmal lernen sollte? Was ist also deine Meinung?
Ja, nun ist es natürlich so, da ich, das ist eine gute Frage, Timo. Jetzt, da ich ja NLP ausbilde, ist natürlich erwartungsgemäß, dass ich sage, ja, das ist eine gute Ausbildung. Ne? Ich möchte das ganz gerne ein wenig breiter auffächern. Es gibt wirklich ganz viele tolle Ausbildungen für Menschen draußen in der Welt, die eben halt mit Coaching und Training zu tun haben. Ich glaube, dass NLP tatsächlich eine sehr gute Ergänzung sein kann, weil es eine solch große Vielfalt an Methoden ist, wo ich für mich damals, und jetzt kann ich nur aus meiner Sichtweise heraus sprechen, wo ich für mich festgestellt habe, und ich habe auch schon viel kennengelernt, Wahnsinn, das ergänzt mich nochmal auf einer ganz anderen, viel tieferen Ebene. Und da habe ich festgestellt, ja, ich bilde sehr viele Menschen aus, die eben halt nicht unbedingt eine Coach- oder Trainerausbildung bei mir machen, sondern die zu mir kommen und eine NLP-Practitioner oder eine Master-Ausbildung machen, die jeweils 20 Tage geht. Und ich kann nur sagen, aus den Rückmeldungen, wo ich immer wieder höre, ja, das ist für mich nochmal sehr sinnvoll gewesen, weil ich nochmal ein ganz anderes Menschenbild gelernt habe. Eben halt, wie wollen wir mit Menschen umgehen? Was gehört zu einem wertschätzenden Umgang dazu? Und da gehören ethisch-moralische Aspekte dazu, worum wir uns in so einer Ausbildung auch sehr stark kümmern, zusätzlich zu den Tools, die dazugehören. Und ja, es kann als Basis genommen werden, es kann aber auch sehr gut zu jeglicher anderer Ausbildung als Ergänzung genommen werden, weil das, was dort gelernt oder auch gelehrt wird, ist etwas, das viele Menschen für sich sehr gut einsetzen können, gerade im Coaching- und Training-Kontext. Und auch viele Privatpersonen. Also ich habe auch viele Führungskräfte, die sich eben halt bei mir im NLP ausbilden lassen, die das eben halt als positives Führungstool nutzen, um eben halt gemeinschaftlich besser Ziele zu erreichen. Ja, also es, sowohl als auch als Basis oder als Ergänzung ist das aus meiner Sicht heraus ein tolles Instrument.
Schön. Also beispielsweise ein Instrument, was ich wiederum in verschiedenen Bereichen einsetzen kann, ob als Coach oder auch bei verschiedenen Menschen oder Zielgruppen wie Führungskräfte, ob in Gesundheit oder eben Persönlichkeitsentwicklung.
Ganz genau, richtig.
Schön. Kannst du vielleicht noch, weil du ja Menschen ausbildest im Bereich, kannst du ein paar Eckdaten dazu sagen? Also wie lange dauert so eine Ausbildung bei dir? Ist es präsent, online, vielleicht so mit ein paar Sätzen kurz zusammengefasst?
Sehr gerne. Also ich bilde ja nach unterschiedlichen Verbänden aus, das heißt also ich bilde nach dem DVNLP aus, das heißt also dem Verband für neurolinguistisches Programmieren. Das sind zertifizierte Ausbildungen, die anerkannt sind, die sogar auch Ausbildungspunkte eben halt mit sich bringen. Ich bilde nach dem Europäischen Verband für NLP aus, dem European Association of NLP, und das sind Ausbildungen, die eben halt 20 Tage, also 20 bis 22 Tage gehen. Das sind dann so Blockunterrichtseinheiten. Ich habe für mich ein Modell, wo ich eben halt arbeite von freitagsabends 17:30 Uhr bis 21:30 Uhr und dann den Samstag, Sonntag, damit die Menschen sich nicht extra separat noch Urlaub nehmen müssen. Das ist ein Modell. Das sind dann sozusagen 7 Wochenenden über den Zeitverlauf von circa 4 Monaten, weil es auch immer wichtig ist, Transferzeiten zwischen den Ausbildungsblöcken zu haben. Oder aber es gibt noch ein anderes Modell, 5 Tage, also 4 Blöcke, und auch eben halt über den Zeitverlauf von 3,5 Monaten. Und das ist eben halt so diese Basisausbildung. Das ist immer eine Ausbildung über 20 beziehungsweise 22 Tagen, und die finden bei mir mehrmals im Jahr statt. Das sind aber allerdings Ausbildungen, die ausschließlich in Präsenz durchgeführt werden dürfen, um diese Zertifizierung zu bekommen. Ich weiß, es gibt Menschen, die bilden auch online aus, meistens in kürzeren Zeitabschnitten, aber selbst 20 Tage ist für den gesamten Inhalt schon sehr sportlich, und der Verband legt da sehr viel Wert drauf und ich auch, dass man das vor Ort macht, weil es auch sehr viel um Wahrnehmung des anderen Menschen geht, um zu gucken, okay, was passiert bei meinem Gegenüber? Und da ist eben halt die Präsenzausbildung eben halt das Mittel der Wahl.
Super. Und wenn ich mich dafür interessiere, kann ich wahrscheinlich Raphael Bremer, vielleicht deine Website-Adresse. Wie komme ich zu dir?
Ja, einfach Raphael Bremer mit, also Raphael mit PH, Raphael Bremer eingeben bei Google, dann findet man mich. Meine Seite ist eben halt training-supervision-coaching.de, und da sind eben halt Informationen zu finden über Ausbildungen, Daten und vieles mehr.
Super. Gut. Wenn du noch so einen Satz hast, den du gerne den Zuhörer, Zuhörerin mitgibst, auch zu dem Thema, zu dem wir jetzt gesprochen haben, was wäre das denn?
Gute philosophische Frage. Was möchte ich den Menschen mitgeben? Wenn du möchtest, dass man wertschätzend mit dir umgeht, ist es auch wichtig, wie du mit anderen Menschen umgehst. Und da fällt mir immer eine Metapher ein. Das heißt also, was wir so zurückbekommen von anderen Menschen. Und es liegt immer irgendwie in unserer Hand. Das heißt also, das, was wir rausgeben, bekommen wir auch zurück. Und ich möchte den Menschen gerne mitgeben, geh wertschätzend mit dir als Menschen um. Manche sind sehr streng mit sich und entdecken aber nicht das Wertvolle in sich. Und ich möchte den Menschen mitgeben, schau mal auf das Tolle, was du in dir hast, denn du bist ein Wow-Projekt. Du bist ein toller Mensch, bist ein Wunderwerk der Natur und trägst so viel Positives in dir. Und schau mal ins Innen, was schon da ist, ohne immer ins Außen zu schauen, was vielleicht noch fehlt. Das ist so die Grundmessage, die ich ganz gerne mitgeben möchte. Ja.
Schön, vielen Dank, Raphael. Danke auch für die inspirierenden abschließenden Worte. Ja, wir kommen damit ans Ende von unserem Podcast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch natürlich vielen Dank an die Zuhörer, Zuhörerinnen. Schön, dass ihr dran bleibt, auch an den Themen. Und ja, ich fand es super spannend. NLP, ich war nicht so tief drin in dem Thema, habe jetzt wirklich nochmal viel Einblicke bekommen, werde da nochmal einiges ausprobieren, denke ich auch für mich. Also vielen Dank. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall weiterhin ganz viel Erfolg mit deiner Vision, ja, die Gesellschaft da ein Stück wertschätzender zu machen. Vielen Dank dir.
Vielen Dank, Timo. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und danke für die tollen Fragen.
Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf Die Macht der Epigenetik.